Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries. Guten Abend. Da ist sie wieder, die Naturkatastrophen-Metapher. Ein politisches Erdbeben, einen Erdrutsch werde es geben im Vereinigten Königreich, wo noch bis 23 Uhr deutscher Zeit gewählt wird, heißt es, Land auf, Land ab. Thomas Kielinger, langjähriger Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, hat das politische Gefühl vor dieser Metapher von London aus heute Mittag hier im Deutschlandfunk mit den folgenden Worten beschrieben.
Nach 14 Jahren konservative Regierung ist der Wechsel hier, wird empfunden als eine solche Notwendigkeit. Die Menschen können es gar nicht erwarten. Hier ist wirklich ein Erdrutsch im Gange. Und Labour, die lange Jahre nicht wählbar waren unter diesen fürchterlichen Sozialisten Jeremy Corbyn, ist völlig gewandelt und ist wirklich eine bürgerlich wählbare Partei geworden.
Thomas Kielinger aus London. Mehr dazu gleich. Außerdem in dieser Sendung: angeblich werden Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner heute Abend noch oder dann in der Nacht fertig mit Entscheidendem zum Bundeshaushalt 2025. Und im Sport geht es auch darum, weshalb der türkische sogenannte Wolfsgruß inzwischen auch Diplomaten in Berlin und Ankara beschäftigt. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr sprechen wir über den Befund, dass es mehr Drogentote gibt in Deutschland, und wir versuchen eine Antwort zu formulieren darauf, was dagegen helfen könnte. Wenn diese Metapher vom politischen Erdrutsch, der heute Abend im Vereinigten Königreich stattfinden werde, stimmt, dann bedeutet das auch, da wird etwas wegrutschen, da wird etwas zusammenstürzen und hinterher bleiben übrig Schlamm, Trümmer und sehr, sehr viel Aufräumarbeit. Etwas Neues entsteht da noch lange nicht automatisch. Ab morgen früh werden wir sehen, wie sie dann aussieht, die politische Landschaft in England, in Wales, Schottland und Nordirland. Franziska Hoppen.
Noch bis 23 Uhr deutscher Zeit stimmen die Britinnen und Briten über ihr neues Parlament ab. Der konservative Noch-Premier Rishi Sunak und der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei Keir Starmer hatten am Vormittag ihre Stimmen abgegeben. Im Land herrscht Wechselstimmung. Labour dürfte bei der Parlamentswahl einen haushohen Sieg einfahren, da sind sich die Analysten sicher. Dabei ist die Partei bei vielen Wählerinnen und Wählern nicht besonders beliebt. Doch nach 14 Jahren konservativer Tory-Regierung, die radikale Sparmaßnahmen, den Brexit und mehrere politische Skandale zu verantworten hat, wollen die Briten vor allem eins: die Konservativen aus dem Amt wählen. Nachdem die Wahllokale schließen, wird die Nacht lang gezählt. Die Ergebnisse werden am Freitagmorgen erwartet. Dabei werden viele Augen auch auf die Liberaldemokraten gerichtet sein, die nach den Berechnungen deutlich Sitze dazugewinnen könnten. Die rechtspopulistische Partei Reform UK könnte erstmals ins Unterhaus einziehen.
Franziska Hoppen mit einem sehr nüchternen nachrichtlichen Bericht. Aber Politik ist ja nicht nur nüchtern und schon mal gar nicht im Vereinigten Königreich. Sie enthält Würze, Schärfe, Humor, jedenfalls wenn die Protagonisten dazu neigen. Und aus all dem wird dann politische Empfindung, politische Stimmung. Und die ist bei Wahlen nun mal mitentscheidend, wie Wählerinnen und Wähler sich fühlen mit der Politik der vergangenen Jahre und was sie sich wünschen für die Zukunft. All das ist jetzt gut zu hören in dem Bericht, den unsere London-Korrespondentin Christine Heuer für Sie und uns produziert hat.
Vor 6 Wochen hat Premierminister Rishi Sunak im regendurchtränkten Anzug vor 10 Downing Street die Wahl verkündet. Nun wird der Mann, der ihm nachfolgen will, gefragt, ob er einen Schirm habe für seine Antrittsrede vorm Regierungssitz. Natürlich, sagt Keir Starmer, schließlich wolle er sich als jemand vorstellen, der einen Plan hat.
Weather for Westminster on Friday has a 50% chance of rain. Do you own an umbrella?
I do own an umbrella, and I'll be presenting myself as a man with a plan, and therefore I'll have an umbrella to the ready.
Die Umfragen sagen einen Jahrhundertsieg für Labour und eine vernichtende Niederlage für die Tories voraus. In der jüngsten Erhebung sacken sie von zuletzt 344 auf nur noch 102 Sitze ab. Die Lage seiner Partei ist so verzweifelt, dass Rishi Sunak in letzter Minute sogar Intimfeind Boris Johnson ins Boot geholt hat. 2 Abende vor der Wahl bahnt sich der schillernde Ex-Premier einen Weg durch Hundertschaften seiner Fans bei einer Tory-Veranstaltung in London. Kurz zuvor hatte Keir Starmer gesagt, er wolle versuchen, sich freitagabends ab 6 weiterhin Zeit für die Familie zu nehmen. Boris Johnson landet gleich zu Beginn seiner Wahlkampfrede den ersten Treffer.
Thank you so much. Can I first of all say how wonderful it is to see you all again. How grateful I am to all of you.
Ich bin froh, euch alle wiederzusehen und dankbar, dass ihr so spät noch hierher gekommen seid, lange nach Sir Keirs Schlafenszeit.
So late tonight. Way past Sir Keir Starmer's bedtime.
Dann teilt er ausführlich gegen Labour und etwas knapper gegen die rechte Konkurrenz Reform UK aus. In nur 9 Minuten bringt Johnson den Saal zum Toben. Clips vom Boris-Auftritt in den sozialen Medien sollen konservative Wähler kurz vor dem Absprung doch noch bei der Stange halten. In ihren dystopischen Wahlkampfvideos setzen die Tories derweil darauf, den Wählern Angst zu machen. In diesem hier wird die Botschaft verbreitet, dass es unter Labour keinen regelmäßigen Schulunterricht mehr geben wird, kaum noch Strom im Königreich und nicht mehr genug Geld für den Familienurlaub. Es hilft alles nichts. Eine stabile Mehrheit im Land ist eisern entschlossen, die Tories abzuwählen. In Essex schickt ein Wähler Innenminister James Cleverly unsanft zum Teufel, als der an seiner Tür klingeln will.
Why are you coming round here for? You don't even live round here, I swear.
Was er hier wolle, ruft der Mann vom Balkon zu Cleverly runter. Der Wahlkreis sei sein Zuhause, erwidert der Minister.
Yeah, for me, not you. Just fuck off. Nobody likes you. Your government has ruined the country.
Es gibt eine lange Liste prominenter Tories, die aus dem Parlament zu fliegen drohen. James Cleverly steht darauf, Rishi Sunak ebenfalls und auch Grant Shapps. Der Verteidigungsminister ruft Sam Coates von Sky News zufällig an, als der im Studio gerade live genau darüber mit Moderatorin Sophie Rich spricht.
Sophie, Grant Shapps is phoning me.
Take the call, Kenna.
Hello, Grant Shapps. You're live on Sky News. Have you just seen that you're about to lose your seat?
Shapps braucht ein paar Sekunden, dann legt er auf.
He just put the phone down on me.
Fair enough.
You can only imagine the aides going, put the phone down, put the phone down.
Right, here we go.
Es gibt sogar Regierungsmitglieder, die mittlerweile hoffen, nicht wiedergewählt zu werden, berichtet Sam Coates.
One member of the government was a bit worried that he might win. I mean, he was saying to me.
Er hat zu mir gesagt, dass er verlieren möchte. Die Aussichten für die Partei sind so düster, dass er einfach nur noch raus will.
I just want to lose because the outlook for the party is so gloomy. He just wants to get out.
Christine Heuer mit Stimmen aus dem Wahlkampf im Vereinigten Königreich. 23 Uhr deutscher Zeit, schließen dann die Wahllokale und, wie praktisch, 23.10 Uhr beginnt hier im Deutschlandfunk die Sendung Das war der Tag, dann mit ersten Einschätzungen und Prognosen. Robert Habeck war Mitte Juni in China und brachte damals die Nachricht mit, China und die Europäische Union wollten über die damals schon im Raum stehenden Zölle auf Elektroautos aus China verhandeln. Das war insofern gar nicht neu, als das eh schon klar war. Verhandelt wird aber weiterhin und die EU-Kommission hat jetzt sozusagen einen eindeutigen Stempel für heute schon mal rausgezogen. Sie sagt, wir blöffen nicht. Vorläufig gelten ab Mitternacht Zölle auf Elektroautos aus China. Alles weitere von Moritz Küpper aus Brüssel.
Ab Mitternacht nun werden auf importierte E-Autos aus China innerhalb der Europäischen Union Ausgleichszölle fällig. Vorläufig bis November, um, wie es Kommissionssprecher Eric Mormer sagte, eine Lösung für den unfairen Vorteil von Unternehmen in China zu finden.
What we need is a solution that corrects the unfair advantage that is given to producers in China.
Hintergrund sind, so das Ergebnis einer Untersuchung der EU-Kommission, dass China seine Produzenten von E-Autos stark subventioniere. In China hergestellte Elektroautos machen nach Schätzungen der Branche fast 22% des europäischen Marktes aus. Vor 3 Jahren waren es noch knapp 3%. Man wolle den Dialog mit China, so Kommissionssprecher Mormer.
We want this dialogue with our Chinese counterparts and this dialogue is taking place.
Die Gespräche liefen. Zwischenstände gäbe es aber nicht. Man hoffe, dass die europäische und die chinesische Seite aufeinander zugehen und den Konsultationen Konsultationsprozess beschleunigen, wurde ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums zitiert. Im Vorfeld bereits hatte China Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Höhe der Ausgleichszölle variiert. Beim chinesischen Hersteller BYD sollen die Aufschläge 17,4% betragen. Für den Konzern Geely, der mit Mercedes verbunden ist, sind 19,9% vorgesehen. In der Spitze beträgt der Satz rund 37%. Unternehmen wie BMW oder Tesla müssen im gewichteten Durchschnitt mit einem Aufschlag von 20,8% rechnen, wenn sie aus China in die EU exportieren. Von einer Sackgasse sprach daher auch BMW-Chef Oliver Zipse. Aus dem EU-Parlament kam dagegen fast einhellig Unterstützung für die Linie der EU-Kommission. Die Botschaft sei eindeutig, so Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Die EU lasse sich im Welthandel nicht naiv an der Nase herumführen.
Die chinesische Regierung ist in den letzten Tagen von Hauptstadt zu Hauptstadt getingelt und hat versucht, die Strafzölle auf E-Autos noch zu stoppen, die Europäische Union zu spalten.
So Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament.
Zum Glück, finde ich, lässt sich die Europäische Kommission davon nicht beeindrucken. Es ist richtig und wichtig, dass jetzt die nächsten Schritte gegangen werden und gesagt wird, wenn ein Spieler so unfair spielt wie China, die gleichen Wettbewerbsregeln, die wir alle brauchen, verletzt, dann muss das eben auch Konsequenzen haben.
Jetzt geht es darum, mit der chinesischen Seite zu verhandeln, um diese unfairen Praktiken abzustellen und damit die Ausgleichszölle letztendlich auch reduziert oder ganz entfallen können.
Stellt Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses, im Parlament klar. Die Entscheidung der EU-Kommission nun ist vorläufig. Die endgültige Einführung der Strafzölle solle im November erfolgen und muss von den Mitgliedstaaten gefällt werden.
Moritz Köper über Strafzölle auf Elektroautos. Der Bund braucht immer noch einen Haushalt für das kommende Jahr. Und ich bin fast sicher, dass Sie diese Debatte zwischen SPD, Grünen und FDP, über die wir seit längerer Zeit praktisch täglich berichten, ziemlich auswendig kennen. Deshalb nur eine ganz kurze Anmoderation des jetzt folgenden Berichtes von Frank Capellan. Genaueres zum Haushalt weiß die Öffentlichkeit immer noch nicht. Das allerdings kann sich sehr bald ändern.
Christian Lindner geht ans Limit. 40 Milliarden Euro Neuverschuldung plant der Finanzminister laut Spiegel für das kommende Jahr. Es ist das Maximum, was im Rahmen der Schuldenbremse möglich wäre, auch weil Zuschüsse an die Rentenversicherung nicht in die Berechnung mit einfließen. Ich will die Erwartungen nicht enttäuschen, erklärt der Finanzminister, ehe er am Nachmittag neue Gespräche mit Kanzler und Vizekanzler beginnt. Aber es gibt noch einiges an Arbeit zu tun.
Das kriegen wir hin,
betont Olaf Scholz. Doch dem Kanzler könnte eine kurze Nacht bevorstehen. SPD und Grüne wollen morgen in aller Frühe erfahren, wie es um den Haushalt steht. Wir dürfen die Koalition nicht am Haushaltsstreit zerplatzen lassen, warnt Cem Özdemir, der grüne Landwirtschaftsminister, bei Welt TV.
Wir sehen die Bilder in Frankreich mit Le Pen, wir sehen die Bilder in den USA. Umso wichtiger, dass Deutschland berechenbar und stabil bleibt und jetzt nicht irgendwie in Turbulenzen. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht.
Auch der Kanzler warnt die eigenen Leute vor einem Bruch.
Lasst uns alles dafür tun, dass wir unser großes, schönes Europa gemeinsam beschützen und dass wir es nicht den rechten Populisten und Rechtsextremen überlassen.
Es ist ein bemerkenswertes Sommerfest, auf dem Olaf Scholz gestern Abend zu spüren bekommt, wie groß die Erwartungen seiner SPD an ihn sind.
Es freut mich narrisch, der Platz ist voll, die Sonne scheint.
Marianne Schieder hat als eine der Geschäftsführerinnen der SPD-Fraktion das Sommerfest vorbereitet. Einige hundert Menschen sind gekommen. Olaf Scholz steht neben ihr und lächelt milde. Ob auch er sich narrisch freut, das weiß man nicht. Er muss dafür sorgen, dass der eigenen Fraktion nicht der Appetit vergeht, wenn er morgen früh um 7 dort seinen Haushalt präsentieren soll.
Und deswegen haben wir den Bundeskanzler bei uns und was die anderen Fraktionen machen, ist mir egal, darum gebeten, dass er uns einen klaren Hinweis darüber macht, womit wir zu rechnen haben, wenn das Kabinett Mitte Juli diesen Haushalt beschließen wird.
Scholz steht unter Druck. Er soll liefern. Seine Genossen wollen Geld sehen für längst überfällige Investitionen. Doch wo soll all das Geld für diese Ausgaben herkommen? Kaum vorstellbar, dass sich der FDP-Vorsitzende auf mehr Schulden einlassen könnte. Das bekräftigt am Morgen im Deutschlandfunk auch FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Bundeskabinett einen Haushaltsentwurf, der sehenden Auges verfassungswidrig ist, dem Parlament zuleitet.
Eine Ukraine-Notlage allerdings könnte eine Krücke sein, wenn man sie denn verfassungsfest begründet. Geht da doch noch was?
Ich weiß einige Dinge, aber die sind noch nicht abschließend. Von daher werde ich mich zu einem Zwischenstand heute auch nicht äußern.
Meint der Verteidigungsminister gestern Abend auch unter den Festgästen. Was also erwartet Boris Pistorius von der Fraktionssitzung morgen früh um 7?
Also das Mindeste, was ich erwarte, ist ein heißer Kaffee.
Einen heißen Kaffee, den dürfte er wohl bekommen. Pistorius hat überhaupt kein Bundestagsmandat, aber selbstverständlich bin ich dabei, sagt er. Und er nimmt's gelassen, denn bei der Verteidigung, das ist heute schon klar, soll nicht gespart werden.
Also Fraktionssitzungen morgen sehr, sehr früh. Was dabei rauskommt, das hören Sie in den Informationen am morgen früh hier im Deutschlandfunk. Deutschland war einmal einer der weltweit führenden Pharma-Standorte, aber längst haben andere Länder auf- und überholt. Und hinzu kämen selbstgemachte Fesseln für die deutsche Forschung, findet zumindest unter anderem der Bundesgesundheitsminister, findet Karl Lauterbach. Das heute im Bundestag beschlossene Medizinforschungsgesetz will unter anderem manche Fesseln lösen. Johannes Kuhn.
Als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Dezember seinen Entwurf für das Medizinforschungsgesetz vorlegte, betonte er noch die wirtschaftlichen Aspekte. Einfach erforschen zu können, sei Grundlage für die Ansiedlung weiterer Pharmaproduktion in Deutschland, einem wichtigen Pfeiler für die künftige Industrielandschaft. In der heutigen Debatte zur Verabschiedung rückte Lauterbach dagegen den Nutzen für die Patienten in den Mittelpunkt.
Wir haben für viele schwere Erkrankungen derzeit keine Medizin. Daher brauchen wir mehr Forschung. Und es ist bisher das Problem gewesen, dass Deutschland sich an dieser unbedingt notwendigen Medizinforschung in einem nicht ausreichenden Maße beteiligt hat. Das wollen wir durch dieses Gesetz ändern.
Deutschland könne wieder zu einem Giganten der Medizinforschung werden, so Lauterbachs Versprechen. Helfen soll dabei eine vereinheitlichte Regulierung. Pharmafirmen müssen Anträge für klinische Studien bald nur noch bei einer einzigen Stelle einreichen, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Bislang mussten alle beteiligten Bundesländer ins Boot geholt werden. Die Bund-Länder-Zuständigkeiten in diesen Bereichen verschwinden nicht, sie sollen aber durch bessere Koordination und Mustervertragsklauseln keine Forschungsbremse mehr sein. Man schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, versprach der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann.
Erstens kommen die Innovationen schneller beim Patienten an. Zweitens werden Anreize geschaffen, die Forschungsaktivitäten in Deutschland voranzutreiben. Das ist hervorragende Politik, die den Motor für Arzneimittelforschung im Sinne der Patientin stärker macht.
Ein Anreiz ist der Wegfall der sogenannten Leitplanken. Sie wurden erst 2022 zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge eingeführt. Ein neues Arzneimittel darf demnach in vielen Fällen trotz Zusatznutzen nicht teurer als eine Vergleichstherapie sein. Diese Regulierung fällt nun weg, wenn ein relevanter Anteil der klinischen Prüfung in Deutschland stattgefunden hat. Besonders umstritten ist allerdings ein anderer Anreiz. Der GKV-Spitzenverband musste bislang Rabatte, die er mit den Pharmaunternehmen zu patentgeschützten Medikamenten aushandelte, offenlegen. Künftig können diese geheim bleiben. Lauterbach begründet das mit der internationalen Signalwirkung der deutschen Preissetzung und erwartet deshalb sinkende Preise. Die linken Abgeordnete Katrin Vogler widersprach.
Dieses Medizinforschungsgesetz, das ist nichts anderes als Standortpolitik mit den Geldern der Krankenversicherten. Und wenn Sie hier immer und immer wieder behaupten, Herr Lauterbach, das sei nicht so und in Wirklichkeit würden die Arzneimittel günstiger, wenn die Erstattungspreise geheim bleiben, dann ist das eine dreiste Lüge.
Mit der Ablehnung steht die Linke nicht allein da. Auch Krankenkassen, Ärzte, Apotheker und der Bundesrat kritisieren die Geheimhaltung. Und die Union äußerte grundsätzliche Zweifel. denn durch Befristungen und Zusatzvoraussetzungen habe man die Sache im parlamentarischen Verfahren verschlimmbessert, kritisierte CDU-Gesundheitspolitikerin Emmy Zollner.
Das ist für uns eben ein Bürokratiemonster tatsächlich. Das taugt nicht zur Förderung der Niederlassung in Deutschland, denn selbst die Industrie sagt mittlerweile, dass es kein relevanter Punkt mehr innerhalb dieses Gesetzes ist.
Am Ende wurde das Medizinforschungsgesetz mit der Ampelmehrheit verabschiedet.
Die NATO existiert seit etwas mehr als 75 Jahren und spätestens seit die Westdeutsche Bundesrepublik 1955 beitrat, gibt es in diesem Land eine rege Debatte darüber, wie politische Strömungen in Deutschland diese Militärallianz bewerten. Stand der Debatte heute aus Anlass des Jubiläums, geschildert von Gudula Geuter aus dem Bundestag.
Es ist nicht die Zeit für Geburtstagsreden, nicht im Bundestag, in der Debatte vor dem NATO-Treffen zum 75. Jubiläum des Bündnisses und auch nicht beim Gipfel selbst. So zumindest die Prognose von Außenministerin Annalena Baerbock. Stattdessen werde intensiv besprochen, wie die NATO die Unterstützung für die Ukraine weiter ausbauen könne. Und mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin fügte sie hinzu:
Seine Bomben meinen auch uns. Und deswegen muss uns nächste Woche in Washington klar sein, Russland wird auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit in Europa bleiben, dieses Putins Russland.
Deshalb investiere Deutschland in die eigene Sicherheit. Mit dauerhaft 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Sicherheit, mit einer dauerhaften Sicherung der NATO-Ostflanke durch eine kampfbereite Brigade in Litauen und mit Unterstützung für die Ukraine. Das koste Geld. Und es bedeutet auch:
Die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantisch bleibt.
Unabhängig davon, wer in den USA die Wahl gewinne. Die NATO sei insgesamt stärker geworden, Deutschland habe Vertrauen hinzugewonnen. Das dürfe das Land nicht in den Haushaltsverhandlungen verspielen. Dass die NATO europäischer werden müsse, betonte auch der CDU-Politiker Jürgen Hart. Und er meinte Europa mit der Mahnung:
Die Frage und Forderung an uns, warum wir denn nicht mehr tun können in Abwehr dieser russischen Aggression, die ja mit dieser massiven Aufrüstung auf russischer Seite einhergeht, ist völlig legitim und dieser Frage müssen wir uns auch stellen.
Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid erinnerte daran, dass zur Grundidee der NATO auch immer der Dialog gehört habe. Und schloss daraus:
Militärhilfe für die Ukraine und diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges widersprechen sich nicht.
Deutschland sei nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, betonte Alexander Gauland für die AfD, die NATO sei eine Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig aber befand er:
Der Zusammenbruch des Warschauer Paktes hätte die Möglichkeit geboten, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem mit Russland zu verwirklichen. Die Chance wurde vertan.
Es ist zynisch,
antwortete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bisher Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, in Zukunft FDP-Europaabgeordnete, in ihrer voraussichtlich letzten Rede im Bundestag. Wenn nicht für Feiern, so blieb doch Raum für Rückblick in der Debatte, der freilich höchst unterschiedlich ausfiel. Bei, auf der einen Seite, Sören Pellmann von der Linkspartei und Sevim Dadelen vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Man muss wohl kritischer auf die NATO als den angeblich einseitigen Anker der Stabilität und Treiber des Fortschrittes blicken als Sie. Nur mit Glück wurde der Kalte Krieg wenigstens in Europa und in Nordamerika dank des Gleichgewichts des Schreckens niemals ein heißer.
Die Wahrheit ist, die NATO führte völkerrechtswidrige Angriffskriege in Jugoslawien, in Libyen und die USA überfielen den Irak.
Dem widersprach der CDU-Mann Hart, der stattdessen betonte:
Ich erlaube mir heute auch Amerika herzlich zu danken für das, was sie in den letzten 75 Jahren für unsere Sicherheit getan hat.
Die ostukrainische Stadt Chasiv-Yar ist, wie die Ukraine insgesamt, nicht in der NATO. Wer weiß, ob der Stadt erspart geblieben wäre, nun teilweise von Russland besetzt zu werden. Das nämlich ist der Fall. Andrea Bär.
Nach monatelangen heftigen Kämpfen könnten die russischen Invasoren eine weitere ukrainische Stadt besetzen. Chasiv-Yar, im Gebiet Donetsk im Osten des Landes, ist seit fast 2 Jahren unter Beschuss russischer Truppen und war die vergangenen Monate heftig umkämpft. Nun teilte der Sprecher des zuständigen Militärkommandos, Khortizia Nazar-Voloshin, Folgendes mit: Es war sinnlos, das Viertelkanal zu halten, in das der Feind eingedrungen ist. Leben und Gesundheit unserer Soldaten Soldaten waren bedroht und die Stellungen unserer Verteidiger sind zerstört worden. Das Kommando hat beschlossen, sich auf besser geschützte und vorbereitete Positionen zurückzuziehen. Die russische Seite würde in Chassifyar weiter angreifen, so der Militärsprecher. Alleine in den vergangenen 3 Tagen sei vor allem der Süden von Chassifyar rund 800 Mal beschossen worden. Chassifyar liegt auf einer strategisch wichtigen Anhöhe, deren Kontrolle es Russland ermöglichen würde, im Donbass weiter vorzudringen. Von dort aus sind es nur rund 10 Kilometer nach Kostjantinivka, wo die Straße weiterführt in Richtung ukrainisch kontrollierter Städte wie Kramatorsk und Sloviansk.
Andrea Bär aus Kiew aus der Ukraine. Nicht nur in der Ukraine wird natürlich genau beobachtet in diesen Tagen, dass es in den Vereinigten Staaten mehr Stimmen gibt, die Joe Biden den Rückzug vom Wahlkampf nahelegen. Welche Stimmen das sind? Das ist Thema in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App. Seien wir ganz ehrlich, morgen Abend gibt es eine starke Konkurrenz zu diesen Informationen am Abend, nämlich das Viertelfinale der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien. Beginn um 18 Uhr. Maximilian Rieger ist bei mir aus unserer Sportredaktion. Die Deutschen haben sich in der Vergangenheit gegen Spanien immer ziemlich schwer getan.
In der Tat, ja. Das letzte Mal, dass Spanien und Deutschland bei einer EM aufeinander getroffen sind, war 2008, damals im Finale, 0:1 Niederlage in Wien. Ganz so weit ist es ja noch nicht. Es ist ein Viertelfinale und es treffen die zwei Teams aufeinander, die den stärksten Eindruck bei diesem Turnier hinterlassen haben. Ganz besonders die Spanier. Jens-Jürg Krieg.
Mehr Spektakel geht nicht. Mit Spanien und Deutschland treffen nicht nur die Top-Teams dieser Euro aufeinander, es sind auch die Torfabriken des Turniers. 9 Treffer für De La Fuentes' Furia Roja gegen 10 von Nagelsmanns DFB-Team. Ein Showdown mit dem Duell der Jungstars Musiala und Wirtz gegen Williams und Jamal, den Namen einer neuen Fußball-Ära. Für Deutschland, das zum ersten Mal seit der Euro 2016 wieder unter den Top 8 eines großen Turniers steht, wartet auch in der Offensive die bislang schwerste Prüfung. Denn Spanien, das mit 4 Siegen in 4 Spielen durch die EM gefegt ist, hat überhaupt erst ein Gegentor kassiert. Und das war ein Eigentor beim 4:1 gegen Georgien.
Also gerade die spanische Offensive wird das DFB-Team herausfordern. Das Rezept von Bundestrainer Julian Nagelsmann dagegen, möglichst selbst viel Ballbesitz.
Ich glaube, wir können offensiv selber viel machen. Es gibt ja immer verschiedenste Ansätze, wie du eine extrem gute Ballbesitzmannschaft bekämpfst. Und da gehört natürlich ein defensiver Ansatz dazu, den wir haben in verschiedenen Varianten. Gehört auch dazu, dass wir den Anspruch haben, selbst den Ball zu haben. Gegen eine der spielstärksten Mannschaften zu spielen, ist immer dann angenehmer, wenn du selber den Ball hast. Und das ist schon auch die Idee für morgen.
Und ein Spieler, der mit darüber entscheiden wird, wer die Kontrolle im Zentrum haben wird, ist Rodri, das Gehirn, der Taktgeber im spanischen Mittelfeld. Und der Respekt bei Ilkay Gündogan ist hörbar, aber auch die Zuversicht, ihn stören zu können.
Rodri, es ist schon unfassbar, was er für eine Entwicklung genommen hat. Also ich kann mich gerade an das erste Jahr auch in Manchester erinnern, als er neu gekommen ist und ja einfach dazugelernt hat und jetzt auch einfach sein Spiel perfektioniert hat. Dementsprechend sucht gerade diese Position natürlich seinesgleichen. Also für mich definitiv als Sechser, als der Holding-Mitspieler, der beste Spieler auf der Welt. Und ausschalten kannst du so einen Spieler über 90 Minuten fast nie, aber es gibt schon gewisse Mittel, wie du ihm das Spiel auch erschwert. Kannst.
Soweit Kapitän Ilkay Gündogan gerade auf der Pressekonferenz. Das letzte Viertelfinale am Samstag bestreiten dann die Türkei gegen Portugal. Noch ist unklar, ob Meri Demiral für die Türkei spielen wird. Die UEFA ermittelt weiter gegen ihn, weil er beim Jubel gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt hat. Eine Geste, die zwar in der Türkei verbreitet ist, aber auch das Erkennungssignal der Grauen Wölfe ist, einer rechtsextremen Bewegung. Was klar ist, die Geste hat für diplomatische Verstimmungen gesorgt. Efi Seibert.
Die aktuellen Spieler, die sich mit dem Wolfsgruß beschäftigen, sind keine Fußballer mehr, sondern Ministerinnen, Botschafter und Parteien. Und jetzt sogar noch ein Präsident. Das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, zum Spiel Türkei gegen die Niederlande am Samstag nach Berlin zu fliegen. Dafür sagte er sogar eine wichtige Reise nach Aserbaidschan ab. Damit hat das diplomatische Hickhack rund um den Wolfsgruß auf dem Fußballfeld jetzt auch die oberste staatliche Ebene erreicht, zumindest in der Türkei. Den Anfang krank machte die deutsche Innenministerin. Sie hat gesagt, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die EM-Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Das nahm ihr die Türkei krumm. Sie reagierte prompt und bestellte gleich mal den deutschen Botschafter ein. Das Außenministerium in Ankara antwortete der deutschen Innenministerin, die deutsche Reaktion sei fremdenfeindlich. Damit lag der Ball wieder in Berlin. Und das Auswärtige Amt hat ebenfalls prompt reagiert und wiederum den türkischen Botschafter offiziell einbestellt. Das ist ein ziemlich harscher diplomatischer Rüffel. Und heute Vormittag war es soweit, der türkische Botschafter war im Außenministerium. Mehr wollte das Auswärtige Amt dazu nicht sagen. Unterdessen melden sich auch die Parteien. Die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht fordern jetzt, die grauen Wölfe, deren Symbol der Wolfsgruß ist, endlich zu verbieten. Und der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schrieb, die Botschaft des Wolfsgrußes sei rechtsextrem, stehe für Terror und Faschismus. Dieses Handzeichen solle verboten werden.
Informationen von Effi Seibert aus Berlin.
Dieses Thema, die Wolfsgeste, das ist auch ein Thema der Kommentare ab 19.05 Uhr. Ich kann hier schon mal sagen, wie die Überschrift da lautet. Bitte den Ball flach halten, sagt der Kommentator. Mehr weiß ich auch noch nicht. Das waren die Informationen am Abend mit Thilko Gries. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald wieder. Tschüss.